Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Das war am Wochenende schon ein besonderer Anblick. Im Fußballstadion, als die Fans beim FC Bayern München Transparente hochhielten, so lang wie die Fankurve selber, auf denen stand: Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit. Es geht um Jerome Boateng. Und die Fanproteste und der Fall Boateng, die sind gleich unser erstes Thema hier. Und damit herzlich willkommen. In gut einem Monat, am 25. November, ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Öffentliche Gebäude sollen dann wieder in Orange angeleuchtet werden und für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen stehen. Letztes Jahr erleuchtete zum Beispiel die Allianz Arena, das Stadion des FC Bayern München. So, und da ist jetzt am Wochenende noch etwas passiert, nämlich Proteste gegen den Ex-Fußballprofi Jerome Boateng. Der wurde vor Gericht auch der Körperverletzung schuldig gesprochen an seiner damaligen Freundin. Und er möchte nun zum FC Bayern für eine Trainerhospitanz. Dagegen gibt es Proteste von Fans mit Plakaten wie »Keine Bühne für Täter, verpiss dich Boateng«. Zitat Ende. Mein Kollege Matthias Dell beobachtet den Protest. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch im Herrenfußball nicht so zu Hause sind. Was ist der Kontext, in dem sich dieser Protest um Jerome Boateng bewegt?
Der Jerome Boateng war ja lange Zeit einer der erfolgreichsten deutschen Spieler, Weltmeister 2014, Champions League-Sieger mit Bayern München. Dazu hatte der so einen Popstar-Appeal, wie nicht viele deutsche Spieler haben. Werbevertrag mit Jay-Z's Sportagentur und stand aber dann ab 2021 mehrfach vor Gericht wegen eben Gewalt gegenüber seiner damaligen Freundin. Wurde 2024 auch schuldig gesprochen wegen schwerer Körperverletzung, aber eben nur verwarnt, also nicht vorbestraft. Eine andere Geschichte ist, die gar nicht vor Gericht verhandelt wurde, der Tod des Models Kaja Lenhardt im Februar 2021, mit der er eine On-Off-Beziehung hatte, in der es auch Gewalt gegeben haben soll, wie Spiegel-Recherchen im letzten Frühjahr nahelegen. Da ist eine Podcast-Serie draus entstanden, in der es auch viel um die NDAs, die Non-Disclosure Agreements, Verschwiegenheitserklärungen geht, nämlich in dieser Asymmetrie zwischen dem millionenschweren Fußball-Promi und der unbekannteren Frau. In diesem Spiegel-Podcast hatte sich damals Boateng nicht geäußert. Das Letzte, was von ihm öffentlich zu hören war, war ein gemeinsames Selfie mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann, der Stichwort Row Zero selbst so eine MeToo-Geschichte hat. Und da, wenn man jetzt Reue zeigen will oder Demut, dann würde ich sagen, postet man nicht mit Till Lindemann grinsend ein Bild mit vermeintlicher Zeitung auf dem Tisch zu den Vorwürfen gegen beide. Das macht man eher, wenn man Leute verhöhnen will und sich sicher fühlt.
Bei Bayern München soll Jerome Boateng nun hospitieren bei der Herrenmannschaft. Und mit dem Trainer Vincent Kompany hat er früher zusammengespielt. Die Proteste habe ich ja gerade angesprochen. Wie wird da noch reagiert?
Es kommt darauf an, wie man fragt. Also die Clubverantwortlichen, alles Männer ja auch, versuchen das runterzuspielen, sprechen dann von Resozialisierung, was eben ohne Reue nicht so richtig glaubhaft ist. Vor 2 Jahren gab es die Diskussion schon mal. Da wurde kurzzeitig erwogen, Boateng als Abwehrspieler zurückzuholen. Damals hatte man wieder davon Abstand genommen. Deswegen ist nicht ganz klar, warum der Verein diesmal so naiv ist, diese Hospitanz zuzulassen. Und bezeichnend dafür ist vielleicht das Gestotter von Trainer Vincent Kompany in der Pressekonferenz vom Samstag, wo nämlich ein Journalist danach gefragt hat, ob er Verständnis für die Proteste der Fans hatte. Und das klang dann so.
Ich glaube, vielleicht ist es nicht richtig kommuniziert. Also wenn es nur Trainingsschauen ist wir sind alle ins Geschäft. Und ich glaube, dass einer 3-4 Einheiten schauen darf und dann deswegen auch sich selber ein bisschen ausbildet und so. Ich glaube nicht, dass das ein großes Thema ist.
Und da wäre natürlich eine Nachfrage spannend gewesen. Der Journalist hatte auch nur vom Thema Jerome Boateng gesprochen. Wenn er deutlicher gefragt hätte, so wie die Fans waren, explizit, dann wäre das Gestammel bei Kompany wahrscheinlich auch noch mal größer gewesen.
So, und Fans haben sich beim Spiel ja am Samstag deutlich geäußert. Also 3 Transparente haben sie hochgehalten. Eins hatte ich auch schon vorhin erwähnt. Auf den anderen stand: Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein, kein Platz mehr für Boateng. Und wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit. Boateng, verpiss dich.
Also diese Klarheit ist bemerkenswert und gerade der letzte Spruch ist irgendwie auf der Höhe des Diskurses, könnte man sagen, weil es geht eben nicht darum, ob Boateng Praktikant ist, dann ist es weniger schlimm, oder Kapitän sein soll, dann wäre es schlimmer, sondern es geht darum, dass der von Männern geführte Club mit dieser Entscheidung Verbundenheit signalisiert und sagt, das ist uns wichtiger als der Respekt vor Frauen. Es gibt ja eine gemeinsame Geschichte von Kompanie und Boateng, die haben bei zwei Vereinen zusammengespielt. Und an diesem Thema Gewalt gegen Frauen, wo der Club sich ja auch mit symbolischen Zeichen wie letztes Jahr mit der Erleuchtung der Allianz Arena eingesetzt hat, da kann sich eben nur was ändern, wenn nicht nur Frauen darüber aufklären, sondern auch Männer mitmachen. Das hat die Influencerin Alina Kuhl, die unter dem Namen @MondayTalks über 100.000 Follower hat, neulich bei uns im Programm so erklärt.
Wenn ihr Kumpel was sagen würde oder wenn ihr Verhalten überhaupt Konsequenzen hättet, die Täter, die behalten ihre Freundeskreise. Die Leute sagen in vielen, vielen Fällen, ach, das können die sich nicht vorstellen. Und weiter geht's. Wir sehen ja auch bekannte Fälle, wo das nie eine Konsequenz hatte. Also ich glaube schon, es muss viel mehr Konsequenzen für Taten geben und eben auch in dem gesellschaftlichen Umgang damit, nicht nur vor Gericht.
Hat der Protest denn jetzt weitere Auswirkungen oder gibt es Konsequenzen?
Das ist die Frage. Es gibt eine Petition dagegen, die ist aktuell bei 8.000 Unterzeichnungen. Das ist nicht so viel, aber die Fans können ja beim nächsten Heimspiel weitermachen, wieder Transparente hochhalten. Dass Fans hartnäckig sein können, das hat man schon gesehen bei dem Bundesliga-Protest Ende 2023/2024. Und das Interessante ist ja, dass zwar der Fußballbericht diese Fanaktion nicht abbildet, aber mittlerweile durch Social Media diese Plakate ja alle danach kursieren, dass auch andere Medien, wie das jetzt schon passiert ist, das aufgreifen, darüber berichten und dass damit eigentlich klar wird, man wird die Debatte nicht los. Und dann kommt ja eben Ende November eine ARD-Doku-Reihe, in der Boateng sich äußern will. Und da wird man dann sehen, ob das die Debatte befriedet oder eben noch weiter anfacht, weil dann eben auch der 25. November wieder vor der Tür steht und die Frage ist, ob der FC Bayern sein Stadion wieder orange färbt und der Präsident dazu weihevoll erklärt, der FC Bayern appelliere an alle, bei dem Thema nicht wegzuschauen. Also das kann dem Club noch um die Ohren fliegen, sagt etwa Sportjournalistin Alina Schwärmer, die vor kurzem erst zu diesen Fragen recherchiert hatte für einen großen Artikel in der Taz. Und für die sind der Hauptgrund, warum es so schwer ist, dieses Thema im Fußball zu bearbeiten, einerseits das Geld, das Spieler kosten, das spielt bei Boateng jetzt keine Rolle, und andererseits eben diese Buddy- und Freundschaftskultur, wo man sagen kann, das ist schon ein Faktor.
Und gibt es auch konstruktive Ideen, also wie besser mit dem Thema Gewalt gegen Frauen im Profifußball der Herren umgegangen werden könnte?
Das habe ich Alina Schwärmer auch gefragt und die hat darauf verwiesen, dass Vereine ja alles Mögliche optimieren, um schon früh irgendwie die Spieler so gut wie möglich auszubilden und dass man da eigentlich auch einen Bildungsauftrag für junge Männer hätte, die ja in diesen Profilaufbahnen früh vom echten Leben weg sind, nur unter Jungs sind, dann viel Geld bekommen und viel Macht damit haben und deswegen wäre es sinnvoll.
Zum Ersten, dass Bildung durch externe Organisationen zum Beispiel für Jungfußballer stattfindet in Bezug auf misogyne und sexualisierte Gewalt. Dann wäre es ganz wichtig, dass Vereine bei Vorwürfen, dass sie nicht nur das innerhalb der eigenen Wagenburg ausmachen, sondern dass sie sich extern beraten lassen.
Und als Drittes, sagt Alina Schwärmer noch, wären eben auch auf die Fans zu hören, weil weibliche Fans sich durch solche Entscheidungen wie vom FC Bayern ja auch nicht repräsentiert fühlen. Das ist ja durchaus ein Aspekt, der jetzt auch nochmal eine Rolle spielen könnte.
Vielen Dank, Matthias, für deine Einordnungen der Fanproteste.
Bitte sehr.
Immer wieder geht es bei uns hier um Fake-Fotos, KI-Fotos, verletzte Urheberrechte im Internet und wie wir dem begegnen können. Vielleicht hilft da folgende Technik. Der Kamerahersteller Leica hat vor einiger Zeit eine Kamera entwickelt mit vorinstallierten Content Credentials. Also in der Kamera gibt es einen zertifizierten Chip und der schreibt Informationen in jede Fotodatei, die gemacht wird. Also zum Beispiel, wer hat das Foto gemacht? Man kann den Namen hinterlegen. Wo wurde das Foto gemacht? Mit welcher Kamera? Mit welcher Technik? Und wie es nachher auch bearbeitet wurde. Und das ist das Besondere, unlöschbar. Andere Hersteller haben inzwischen nachgezogen oder planen Ähnliches. Wie genau das funktioniert und was das überhaupt bringt, frage ich Peter Bialobreski. Er ist Fotograf, Professor für Fotografie, hat die Welt mit der Kamera bereist, viele Preise gewonnen. Und ich konnte ihn kurz vor der Sendung, ich konnte kurz mit ihm sprechen und ich wollte als Erstes von ihm wissen, ob so eine Kamerafunktion von Leica nicht ein Segen ist für Fotografen und vielleicht auch für Nutzer im Netz, die sich fragen, welchen Fotos kann ich überhaupt trauen? Also für wen ist das gedacht?
Ja, ich glaube schon für die Marketingabteilung von Leica, weil man sich damit natürlich ins Gespräch bringen kann. Tatsächlich gibt es natürlich mehrere Aspekte, die da zu beachten wären, weil erstens haben wir ja längst reagiert, bevor wir die Metadaten gecheckt haben. Also das heißt, was ja heute in Millisekunden immer wieder neu gepostet wird, Instagram, TikTok und so weiter, ist ja dann, wenn es fake ist, zunächst mal wirkungsvoll, wenn es funktioniert. Also das heißt, wenn es bei uns Signale auslöst, dass wir es für glaubwürdig halten, und dann ist der Schaden eigentlich schon angerichtet. Also das hilft jetzt vielleicht, wenn ich in einer Nachrichtenredaktion sitze und gucke, kann ich dieses Bild jetzt auf meine Website nehmen, was die Agentur mir anbietet, oder mache ich es einfach nicht? Und natürlich würden diese Credentials helfen zu sagen, okay, da war mal einer mit einer Kamera und der hat da fotografiert, was aber noch lange nicht heißt, wie ist der da eigentlich hingekommen? War der embedded? Aus welchem Winkel hat der fotografiert und so weiter und so fort? Also dann wird ja immer davon ausgegangen, dass das, was auf dem Foto drauf ist, sowieso authentisch ist, solange es dieses Zertifikat hat. Und bedeutet es denn auch im Umkehrschluss, dass alle anderen Bilder, die dieses Zertifikat nicht haben, nicht authentisch sein können? Also,
ja. Also eher etwas, was vielleicht für im journalistischen Handwerk gebraucht werden kann, aber jetzt nicht für Menschen im Privatleben oder wenn sie auf Social Media sich überhaupt die Frage stellen, ob ein Foto fake ist oder real.
Naja, man stellt sich, oder man, also ich stelle mir ständig die Frage, wenn ich irgendwas sehe, was relativ spektakulär aussieht, kann das jetzt noch so gewesen sein oder ist es KI, und dann habe ich schon mal wieder weitergeklickt. Also es ist also tatsächlich für einen normalen User ist es wirklich völlig irrelevant.
Also Social Media ist einfach zu schnelllebig, um bei der Wahrheit generell zu bleiben? Oder wie bewerten Sie die ganzen Fake-Fotos und KI-Fotos?
Naja, also das sind ja jetzt zwei Fragen. Also Social Media ist schnell und klar, es ist einfach so, wirkt das für mich glaubwürdig. Und als jemand, der sich professionell damit beschäftigt und irgendwie schon vor 30 Jahren drüber nachgedacht hat oder vor 35 Jahren, also wie authentisch kann ein Foto eigentlich sein? Ist es überhaupt in der Lage, die Wirklichkeit wiederzugeben? Das sind ja Debatten, die alle schon geführt worden sind, als irgendwie Photoshop 1.0 auf den Markt kam. Und im Grunde ist ja, was sich die meisten nicht klar machen, also eine Fotografie oder eine digitale Fotografie ist ja eigentlich nur eine Simulation einer früheren Fotografie, weil es erstmal einer Software bedarf, um diesen Code aus Nullen und Einsen überhaupt sichtbar zu machen. Ja, also das heißt, da wirken schon so viele artifizielle und algorithmengesteuerte Prozesse auf diese Datei ein, dass, wenn sie dann wirklich zu einem wahrnehmbaren Bild wird, auf jeden Fall schon mal ein Artefakt ist.
Leica verspricht ja mehr Transparenz, auch durch Authentizität. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Fototheorie. Was bedeutet für Sie denn Authentizität in der Fotografie?
Naja, Authentizität ist in der Fotografie ist, wenn ich tatsächlich den Kopf ein bisschen weiter aufmache. Also im Grunde führen wir ja bei der KI diese Debatte, dass, wenn ich jetzt bei Google Gemini was eingebe, dann muss ich nicht mehr auf irgendwelche Links klicken, da fasst mir das alles zusammen. Und so ähnlich könnte man auch diese Content-Credentials begreifen. Aber es ist natürlich ein Fehlschluss anzunehmen, dass, wenn das da drunter steht, dass es authentisch war. Für mich ist es dann authentisch, wenn ich sehen kann, welche Person hat da aus welcher Absicht eigentlich ein Foto gemacht. Und welche Credits hat diese Person als Autor, als Autorin, und wie glaubwürdig ist der Kontext, in dem die Person agiert? Und dann ist das Technische überhaupt nicht mehr so, so wichtig, ne? Auch wenn er dieses Bild gezeichnet haben würde, das gibt es ja auch. Es gibt ja gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder bei Gerichtsverhandlungen gibt es ja auch Leute, die zeichnen. Da war ja keine Kamera anwesend und früher gab es Gerichtszeichner. Aber da geht es ja darum, wie glaubwürdig ist meine Quelle, wie glaubwürdig ist derjenige, der da agiert, und nicht wie glaubwürdig ist die Kamera oder wie glaubwürdig ist der Bleistift, ne?
Sie haben ja auch mal den World Press Photo Award gewonnen Und da geht es ja auch viel um Kontext, den Sie gerade erwähnt haben. Also wer macht das Foto mit welcher Absicht und wo? Und die achten da ja auch sehr drauf. Ist das eher eine Seltenheit?
Nein, also ich glaube schon, dass oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es, dass natürlich alle verantwortungsbewusst handelnden Redaktionen darauf achten, von wem bekommen wir Material, wie glaubwürdig ist es und so weiter. Aber es passieren natürlich immer wieder Fehler im Sinne von dem Druck der Geschwindigkeit. Ne? Wenn irgendein ein spektakuläres Bild aus dem Gazastreifen kommt und alle anderen haben das, dann möchte das auch Zeit Online oder Spiegel Online haben. Und dann ist natürlich das schwierig zu prüfen, was ist das denn nun? Und das ist aber unabhängig eben von diesen Content Credentials, weil unglaublich viele Leute eben diese Content Credentials nicht implementieren und eben nicht so einen kompliziert teuren Chip haben, der von der, das habe ich eben noch nachgelesen, von der Bundesdruckerei zertifiziert wird.
Sie unterrichten ja auch junge Menschen, zum Beispiel bei der Ostkreuz-Schule für Fotografie. Blicken die denn, die ja mit dem Internet groß geworden sind, anders auf das Thema Authentizität und Urheberschaft? Oder was geben Sie denen mit?
Also ich glaube, dass es da um, also zumindest in unseren Seminaren, eigentlich um ganz andere Sachen geht. Eigentlich eine eigene Sprache zu finden, um mit der Welt zu verhandeln. Und den Leuten, die da studieren, ist längst klar, dass das, was sie machen, keinen Wahrheitsanspruch erfüllen kann. Das sind ja ganz, ganz oft subjektive Herangehensweisen an Themen, die auch Identität beinhalten, aber auch sowas, ich hatte so eine Arbeit, die ich sehr mag, wo es im weitesten Sinne um einen Ost-West-Konflikt auf persönlicher Ebene ging. Diese Bilder sind aber so subjektiv in Schwarz-Weiß, da ist es völlig egal, ob die sitzen einfach in einer Form, dass es egal ist, ob an diesem Bild noch irgendetwas zusätzlich gemacht ist oder nicht zusätzlich gemacht, weil es klingt sozusagen authentisch. Ja, es ist so ein bisschen die gleiche Diskussion wie damals, als irgendwie Bob Dylan zur elektrischen Gitarre griff in Newport. Da haben sie ihn auch beworfen, weil er sozusagen ein Verräter der Folkbewegung war, die sozusagen die handgemachte Musik macht. Aber diese Technologie der E-Gitarre hat ja sozusagen seine Haltung nicht verändert. Und ich glaube, an so einer Ausbildungsstätte wie der Ostkreuz-Schule für Fotografie geht es einfach wirklich viel, viel mehr um Haltung, als dass irgendein Stempel in eine digitale Datei eingefügt wird.
Der Fotograf Peter Bialobreski war das hier im Kompressor über das fotografische Handwerk und das Urheberrecht. Gerade erst hat das Royal Institute of British Architecture eine neue Studie vorgelegt und laut der die Hälfte aller befragten Frauen in der Architektur sich am Arbeitsplatz gemobbt fühlen und ein Drittel gibt an, auch schon mal sexuelle Übergriffe erfahren zu haben. Ja, eine Frau sein in einem männerdominierten Feld wie der Architektur. Wir blicken jetzt nicht in die Gegenwart, sondern wir blicken zurück auf eine Architektin, die ja vor knapp 100 Jahren ein Bauwerk geschaffen hat. Ihr Haus war das berühmteste und meist fotografierte Einfamilienhaus in Berlin der 1930er Jahren. Marlene Pölzig. Das Haus wurde 2021 abgerissen nach vielen Protesten. Das Haus lebt aber jetzt noch einmal auf, nicht als Haus, sondern als Buch. Blättert man sich da von Zimmer zu Zimmer? Das frage ich Hannah Jobeck, eine der Herausgeberinnen. Hallo und ja nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr Buch wurde ja auch ausgezeichnet beim Architectural Book Award 2025.
Ja, danke. Ich freue mich hier zu sein. Und ja, wir haben uns auch sehr über diese Auszeichnung gefreut letzte Woche.
Wer war denn für alle, die jetzt nicht so in Architektur unterwegs sind und vor allem auch nicht in der Vergangenheit, wer war Marlene Pölzig?
Marlene Pölzig war eine Berliner-Hamburger Architektin, aber auch Innenarchitektin, Möbeldesignerin, Bildhauerin, Künstlerin. Sie hat vor allem in den 1910er bis 30er Jahren gewirkt. Sie hat in Hamburg und München Bildhauerei studiert und dann nach dem Studium recht schnell Hans Pölzig kennengelernt, der damals schon auch ein relativ bekannter Architekt war. Und die beiden haben dann zum einen geheiratet und drei Kinder bekommen, zum anderen aber ein gemeinsames Büro gegründet und dann viel zusammengearbeitet. Ja, und ich glaube, sie ist eine wichtige Person, weil ihre Arbeit ist so in der Interdisziplinarität sehr modern. Also so die Grenzen verschwimmen so ein bisschen zwischen Architektur und Bildhauerei und so. Und auch die Arbeitsbeziehung zu Hans ist sehr modern. Es war sehr auf Augenhöhe. Das belegen auch die Briefe der beiden zum Beispiel. Ja, und sie war natürlich auch mutig als eine der wenigen Frauen in der Zeit, die eben sich auch in der Architekturdomäne einen Namen gemacht haben.
Und auch dieses Haus, dieses Einfamilienhaus gebaut hat. Was war das Besondere an diesem Haus?
Ja, das Haus ist spannend. Das ist eigentlich aus drei Gründen spannend. Also zum einen ist es natürlich einfach spannend, weil es gibt nicht so viele Einfamilienhäuser oder überhaupt Häuser aus der Zeit, die nur von Frauen entworfen wurden oder zumindest nicht von Männern. Und deshalb ist es einfach eine Perspektive oder eine Stimme, die ansonsten in der Zeit einfach fehlt grundsätzlich. Deshalb, allein schon deshalb ist es interessant. Und dann ist es biografisch sozusagen interessant, weil es eben auch Marlenes Selbstwahrnehmung widerspiegelt. Also sie baut sich eben als Künstlerin ein Atelier, ganz selbstverständlich. Und sie baut sich als Partnerin das Atelier so, dass es eine Verbindungstür hat zu dem ihres Partners. Und sie baut das als Mutter so, dass sie vom Atelier aus in den Garten zu ihren Kindern schauen kann und dass die Kinderzimmer auch so ganz zentral im Haus liegen und nicht irgendwo so an die Seite versteckt. Natürlich muss man auch sagen, die Familie Pölzig hatte eine Menge Angestellte, also so, man darf diesen Care-Aspekt auch nicht überbewerten, aber er ist spannend, weil er eben ihre Perspektive zeigt. Und dann zum Schluss ist das Haus auch einfach spannend, weil eben, nachdem die Pölzigs dann ausgezogen waren, hat Veit Harlan, also ein Nazi-Regisseur, in dem Haus gewohnt. Das heißt, es hat auch diese Zeitschicht der NS-Geschichte und dann gibt es die Zeitschicht, so die Zerstörung des Krieges und dann der Wiederaufbau in Berlin und dann die Immobilienspekulationen der Nullerjahre. Also dieses Haus vereint so ganz viele Zeitschichten der deutschen Geschichte in sich und auch deshalb ist es total spannend. So.
Und das Haus übersetzen Sie jetzt in ein Buch. Genau. Sie haben es auch dabei, lässt sich gut aufschlagen. Wie übersetzt man ein Haus in ein Buch?
Ja, das war eine interessante Herausforderung, weil wir eben, zum einen wollten wir eben dieses Haus nochmal aufleben lassen und auch bewahren, einfach so auch als Archivobjekt auch im Grunde. Und dann wollten wir natürlich aber die ganzen Themen auch anreißen können, die mit diesem Haus und mit Marlene Pölzigs Werk zusammenhängen. Und wir haben das eben, oder unsere Umsetzung ist, dass wir das Haus in so einem gedanklichen Spaziergang wieder aufleben lassen. Also das heißt, der oder die Leserin wird von uns so gedanklich, erzählerisch begleitet auf einem Spaziergang von der Tannenbergallee im Juni 1930 durch das Haus bis in den umgebauten Dachstuhl und dann wieder zurück. Und jeder Raum ist eben mit einem Thema verknüpft. Also zum Beispiel in Marlenes Atelier blicken wir eben auf ihr Werk und beschäftigen uns dann mit dem Thema so ihr Werk im Kontext der Kunstgeschichte und dann auch so das Thema Archivpraxis. Und genau, und das haben wir versucht auch grafisch umzusetzen und dadurch ist natürlich auch ganz viel, dann sind so ganz viele verschiedene Perspektiven auf das Haus eingeflossen, sodass eben das Haus nicht nur durch die Fotos, die auch drin sind und die Pläne und so, wieder auflebt, sondern eben auch durch die Texte und durch die Perspektiven.
Ja, ich sehe auch so durch ein Transparentpapier so einen fiktiven Spaziergang, der über den Grundriss gelegt ist.
Genau, also die Kapitel sind eben unterteilt mit so Transparenzseiten. Das heißt, es ist immer der Grundriss des Hauses und dann der Weg darüber, sodass eben sich verorten lässt, da wo befinde ich mich eigentlich gerade und wo geht der Weg danach hin. Und dadurch ist zum Beispiel eben auch auf dem Buchblock der Spaziergang ablesbar.
Warum war Ihnen dieses Buch so wichtig? Was liegt Ihnen am Herzen von Marlene Pölzig, vielleicht auch in Bezug auf welche aktuelle Themen stecken in diesem Buch?
Ja, also ich glaube, das war eben von Anfang an, war uns sehr klar, so dieses Haus ist nicht einfach nur irgendein beliebiges historisches Objekt, sondern da steckt eben ganz viel drin, also eine große Fülle an Themen, die auch sich während der Arbeit der Initiative der letzten Jahre eben auch so aufgetan haben. Also ein großes Thema ist natürlich das Thema eben Gendergerechtigkeit, Frauen in der Architektur, Diskriminierungen in der Architekturwelt, was ja auch einfach nicht an Aktualität verliert leider. Dann aber auch eben dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe mit der Care-Arbeit. Wie drückt sich eigentlich Care-Arbeit in Entwürfen aus? Dann aber auch das Thema Autorinnenschaft und Geniekult. Also warum ist Hans Pölzig noch bekannt und sie eben eher nicht?
Für das RBB-Funkhaus zum Beispiel?
Genau, klassischer Fall. Und sie war zu ihrer Zeit durchaus bekannt. Also das ist auch was im Nachhinein passiert ist, sozusagen, was ihr passiert wurde durch die Architekturgeschichte. Und dann aber auch das Thema eben Denkmalschutz. Also welche Häuser wollen wir eigentlich bewahren und Protestkultur und so. Und das heißt, genau, das Buch soll auch so ein bisschen einfach weiter auch Impulsgeber sein. Also es soll gar nicht jetzt abschließend irgendwie den Diskurs beenden, sondern wir haben unter anderem zum Beispiel ein Manifest im Buch für so einen Umbau der Denkmalkultur und das ist jetzt auch was aus dem Buch hinaus weitergetragen wird. Genau.
Ganz herzlichen Dank fürs Vorstellen. Hanna Jobeck, vielen Dank.
Dankeschön.
Und Sie sind die Herausgeberin des prämierten Buches Haus Marlene Pölzig Berlin. Und eine zweite Auflage ist gerade geplant, die erste ist vergriffen. Und die können Sie zum Beispiel unterstützen mit einer Crowdfunding-Kampagne, die Sie auch im Netz finden. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wir kommen jetzt zu einem Festival, das heißt Politik im freien Theater. Und das gilt als das bedeutendste Treffen der freien Theaterszene im deutschsprachigen Raum. Seit 1988 gibt es das schon, alle drei Jahre in einer anderen Stadt. Seit Donnerstag läuft die 12. Festivalausgabe, diesmal in Sachsen in Leipzig, unter dem Thema Grenzen, mit vielen Gastspielen und einem vollen Rahmenprogramm. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war dabei.
Keine Stühle, keine Bühne. In der Performance Ich kann's nicht lassen ist das Publikum mittendrin. Vier schwarze Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich durch den Raum. Jeder im Publikum kann, soll mittanzen, neue Schritte und Bewegungen einbauen, die anderen tanzen nach. Die Performance basiert auf Crumping, einem afroamerikanischen Urban Dance Stil, entstanden in den Straßen von Los Angeles.
Es ist sehr ausdrucksstark, es ist sehr impulsiv und sehr mitreißend.
Iman Gehle aus Berlin ist eine der Crump-Tänzerinnen, die mit der Performance zum Festival nach Leipzig eingeladen sind. Sie möchte vor allem Kinder und Jugendliche erreichen.
Wir versuchen, die mit in unsere Welt zu ziehen und nicht, wie es uns beigebracht worden ist, dass Theater bedeutet, stillsitzen und nur zuschauen, sondern auch Theater heißen kann, dass man mitmachen kann, selbst mitentscheiden kann.
Das passt zum Leitgedanken des Festivals Politik im freien Theater. Das gibt es seit 1988, organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, erklärt Festivalleiterin Anne Paffenholz.
Der Anlass war im Grunde, dass sich die freie Szene zu dem Zeitpunkt sehr politisiert hat und dass eine gute Andockmöglichkeit für die Bundeszentrale war, politische Bildung mit anderen Methoden, anderen Mitteln umzusetzen. Und das ist eine gute Möglichkeit, um Menschen mit politischen Themen vertraut zu machen und um auch Gesprächsanlässe zu schaffen.
Für das Festival sind 16 Theater- und Tanzproduktionen aus der freien Szene nach Leipzig eingeladen. Das Motto dieser Ausgabe lautet Grenzen. Zu sehen sind ein Bürokratie-Musical, eine Castingshow zu Leistungsdruck, ebenso wie Dokumentartheater zum NS-Ferienheim Prora auf Rügen und dem Schicksal ukrainischer Frauen im Krieg. Das Stück Dunkeldorf rekonstruiert die Ereignisse um das möglicherweise rechtsextrem motivierte Bombenattentat an einem Düsseldorfer S-Bahnhof im Jahr 2000. Viele der Gastspiele setzen auf Interaktion. Das Publikum soll sich nicht berieseln lassen, sondern mitmachen. Für Mitorganisator Thomas Frank vom Schauspiel Leipzig ist das Festival auch ein Experimentierfeld.
Wie weit Bühnenkunst ausdehnbar ist, und das markiert ja vielleicht auch das freie Theater insbesondere, dass es immer auch darum geht, sozusagen die Grenzen von dem, was Bühnenkunst kann, auszuloten.
Das ist auch beim Eröffnungsabend so. Das postdramatische Kollektiv Gobsquad bringt 10 Laientänzer aus Leipzig auf die Bühne für die Performance Dancing with Our Neighbors.
Wie echte NachbarInnen leben wir alle in dieser Stadt und versuchen, irgendwie miteinander auszukommen. Wie echte NachbarInnen verstehen wir uns dabei nicht immer.
Auf der Bühne sprechen sie Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Farsi, Chinesisch und Sächsisch. Beim Verstehen helfen Live-Übersetzerinnen und das Tanzen.
Wir teilen heute diese Tanzfläche. Wir sprechen die gemeinsame Sprache des Tanzes. Wir werden Aussagen treffen. Wenn wir übereinstimmen, tanzen wir. Und wenn wir nicht übereinstimmen, tanzen wir nicht.
Wir haben Familienangehörige, die im Krieg ihre Heimat verlassen mussten.
Einige der Tänzerinnen kommen auf die Bühne, andere bleiben am Rand. Aussagen und Tanzbewegungen sind spontan. Neben persönlichen Erfahrungen geht es auch um politische Einstellungen. Zur AfD, dem Krieg in Gaza, der Unterstützung für die Ukraine. Die improvisierte Performance als getanztes Meinungsbarometer. Die Leipziger Festivalausgabe findet erstmals in Kooperation mit ganzen 5 Spielstätten statt. Dennoch ist auch Kritik zu hören. Zu viele Akteure von außen, zu wenig Einbindung der lokalen Szene, bemängeln manche in Leipzig. Das Festival ist Treffpunkt für die freie Theaterszene aus ganz Deutschland. Die leidet besonders unter gekürzten Fördergeldern. Auch das kommt in der Eröffnungsperformance zur Sprache.
Wir tanzen zum ersten Mal vor 600 Menschen und bekommen dafür 600 Euro, inklusive der Proben.
Die Tanzfläche füllt sich, auch viele aus dem Publikum gehen auf die Bühne.
Wir finden, dass die Kulturkürzungen, die aktuell vonstatten gehen, eine absolute Schweinerei sind und zu gar nichts führen.
Das Festival selbst ist von Kürzungen noch weitgehend verschont. Etwa 1,4 Millionen Euro fließen in das Programm, finanziert von Bund, Land und Stadt Leipzig. Bis kommenden Samstag sind rund 150 Veranstaltungen geplant. Neben Leipzig auch im Umland. In der Kleinstadt Wurzen gibt es eine Festival-Außenstelle in einem Teppichladen. Die Veranstaltungen dort rücken die verloren gegangene Textilindustrie in den Fokus.
Alexander Moritz vom Festival Politik im Freien Theater in Leipzig.